Schönen guten Morgen zum Frühstückstalk des BD Caps. Heute haben wir zum Gast Bertrand Späth von Kisi. Seit 2014, Bertrand, bist du der Co-Founder von Kisi. Wenn man so deinen Lebenslauf ein bisschen anguckst, vorher TomTom, vorher Swisscom, das Thema Tracking scheint dich schon ein paar Jahre zu verfolgen. Erstmal einen schönen guten Morgen an dich.
Hallo Andreas, hallo zusammen. Hallo von der Schweiz.
Ja. Gab es denn irgendein Erlebnis, was dich in diese doch recht Nische Temperatur geführt hat mit Kisi? Kisi ist ja ein Anbieter, der spezialisiert ist auf das Temperaturmessung und Tracking in Shipments. Gab es irgendein Erlebnis, wo du gesagt hast, hey, Temperatur ist mein Ding?
Ja, also grundsätzlich, Kisi spezialisiert sich auf Verfolgung von Ware und Fracht, und das ist die Lösung, und dann verschiedene Daten auszunehmen von diesen Versenden, und da gibt es auch Temperatur. Ich finde es immer interessant zu schauen, wie die Temperatur von Versende schwankt. Also es kann von minus 40 bis 80 Grad gehen, je nachdem, wo diese Versende sich befinden. Also wir haben zum Beispiel Käse, der von Holland nach China geschickt worden ist, und er ist auch auf Flughafen geblieben, und dann ist die Temperatur hochgegangen. Und bevor dass der Kunde unsere Geräte eingesetzt hat, wusste er nicht, wo der Käse beschädigt worden ist. Und dank unserer Tracking konnten sie dann sehen, dass diese irgendwo auf dem Flughafen vergessen worden ist. Temperatur ist hochgegangen und dann ist die Käse geschmolzen. Das sind Sachen, die passieren.
Jetzt spricht der Schweizer von holländischem Käse, der nach China geht. Wobei ich der Schweiz auch immer ganz guten Käse bekommen hat.
Ich schäle mich ein bisschen als Schweizer über holländische Käse zu sprechen, ist so, es ist eine reale Case.
Ja. Bertrand, Temperatur messen. Natürlich schwebt mir immer ein Thermometer vor. Im Zweifel aus dem Laden irgendein also ein Tracker, der Temperatur misst. Was ist denn da dran so schwer? Eigentlich ist es doch nicht einfach, eine Temperatur zu erfassen und das Ganze irgendwie aufzuzeichnen. Was ist die Herausforderung an dem ganzen Thema Temperatur?
Ja, du hast recht. Man kann sich denken, ja, Temperatur lesen ist einfach. Raumtemperatur zu lesen, einfach mal ein Thermometer, oder wenn man Fieber hat, einfach ein Thermometer nehmen und man hat die Temperatur. Aber für Versender ist was anders. Dann sind wir nicht ständig in Kontakt mit dem Versand. Dann gibt es verschiedene Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, wie komme ich dann mit dem Thermometer an der Ware? Und diese Ware bewegt sich weltweit. Ich muss irgendwie einen Weg finden, sodass das Thermometer wieder wirklich auf oder neben der Ware sich befindet. Die andere Herausforderung ist, was messe ich überhaupt? Und wenn man zum Beispiel eine Raumtemperatur misst, heißt noch nicht, dass die Ware an dieser Temperatur ist. Wenn man die Ware misst, dann hat man auch verschiedene Temperaturen in einem Fahrzeug zum Beispiel, welche Ware ist es am sensibelsten? Und dann gibt es auch die Herausforderung von die Daten auch aufheben. Also wenn man Fieber misst, dann hat man sofort die Antwort und that's it. Wenn man dann die wahre Temperatur messen will, wie komme ich denn auf den Daten? Muss ich sie denn später runterladen? Darf ich sie live haben? Was mache ich mit diesen? Wie speichere ich diese? Und dann gibt es auch verschiedene Regeln. Welche Regeln muss ich einhalten? Welche Standard muss ich einhalten? Welche Anforderungen haben meine Kunden? Und da gibt es auch Spezialisten, die unterstützen können. Aber diese Fragen müssen sich gestellt werden. Also es sind mehr Herausforderungen, Fragen, die sich stellen, bevor man überhaupt anfängt, Temperatur zu messen.
Ja. Du hast jetzt, die Raumtemperatur, oder wie kriege ich die Raumtemperatur? Dann muss ich die Temperatur an der Ware erfassen, die Daten und das noch mit den Kundenanforderungen matchen. Wenn wir mal das Thema Impfstoffe ist ja nun allgegenwärtig. Habt ihr da Ansätze oder wie beurteilst du das Thema, wie man das dort lösen kann? Es gibt ja zwei Klassen. Wir haben einmal die tiefstgekühlten und einmal die, sagen wir mal, bei Normaltemperatur, Kühlschranktemperatur transportiert werden. Was ist da die Herausforderung? Wie kann man das da lösen?
Also ja, das wird sehr interessant sein. Ja, diese Impfstoffe, die jetzt auf den Markt kommen, es gibt diese zwei Klassen. Die erste Klasse, das ist insbesondere von Pfizer oder BioNTech entwickelt worden sind, sie scheinen jetzt sehr schnell auf den Markt kommen zu dürfen. So, man erwartet dann im Dezember. Das Problem ist, dass sie müssen mit minus 70 oder minus 80 aufbewahrt werden. Das heißt, sie müssen mit dieser Kalteis aufbewahrt werden. Das ist nicht nur eine Herausforderung von der Temperatur, sondern auch vom Transport. Ob man diese Kalteis überhaupt transportieren darf. Da sind die Lösungen eigentlich kaum, um wirklich die Temperatur zu messen, weil so tief kann elektronisch oft nicht, da braucht man dann analoge Temperaturleser und diese machen wir bei Kiesin nicht. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wirklich diese Temperatur ständig gemessen werden können, außer mit so Logger, die nachhinein dann erlauben zu checken, ob die Temperatur überschritten worden ist. Das Problem von solchen Lösungen, das weiß man nur nachhinein, ob die Temperatur überschritten worden ist und nicht live. Aber elektronische Lösungen, da gibt es kaum, die ist ziemlich schwierig. Mhm. Es ist schwierig. Dann gibt es dann die zweite Klasse, sind die Temperaturen, die minus 20 aufbewahrt werden müssen. Da gibt es Lösungen, die auf den Markt kommen, wie von Moderna oder Sanofi. Die werden aber erst anfangs nächstes Jahr kommen. Und da kann man bei Kiesin wirklich live die Temperatur tracken und falls dann ein Problem geht, dann sofort eingreifen.
Ja. Wovon gehst du dann aus, wie das transportiert wird? Gibt es dann ein Fahrzeug, wo verschiedene Kisten drin sind, wo die Impfstoffe drin sind und hat dann jede Kiste einen Tracker oder wird dann das Fahrzeug getrackt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also in der Regel jetzt, die Transporteure haben schon Tracking-Lösungen in ihren Fahrzeugen. Die sind fest eingebaute Temperaturfühler, die erlauben dann einen gewissen Transport zu tracken. Das Problem davon ist, dass man hat nicht eine End-to-End-View. Also man sieht nicht von Anfang bis Ende, ob wirklich die Temperatur eingehalten worden ist. Man sieht nur, wenn die Ware auf dem Fahrzeug von Transporteur war. Jetzt mit der Kiesin-Lösung geht man nicht in einem Raum, sondern geht man wirklich in den Ware, die transportiert werden. Und somit hat man wirklich ein End-to-End-View. Man sieht es wirklich, ob die Temperatur über den ganzen Transport eingehalten worden ist. Und das ist insbesondere wichtig beim Übergangsphase. Also ein Transport, ein Versand wird sehr selten dann von Transport genommen und dann direkt geliefert, sondern es gibt immer so Übergang von dieser Ware auf einen oder anderen Transporteur. Und oft passieren Probleme in dazwischen. Wird ein Versand zum Beispiel vergessen oder bleibt ein paar Stunden in einem offenen Raum. Und da sind die Temperaturüberschreitungen oft. Und mit Kiesin kann man sie wirklich messen. Wenn man Lösungen, fest eingebaute Lösungen hat, dann hat man diese nicht. Also um wirklich Kontrolle über die ganze Temperatur im gesamten Versand, braucht man eine unabhängige Lösung, die in der Ware reinkommt und nicht mit dem Fahrzeug verbunden ist.
Ja, dann habe ich quasi den Logger in der Ware drin. Der wird von A nach B mit transportiert. Am Ende liegt er bei B. Mhm. Kann ich ja nicht jedes Mal vorne einen neuen Logger reinsetzen. Das heißt, Stimmt. Es muss irgendeine Rückführlösung geben.
Genau. Also es gibt grundsätzlich zwei Arten von Lösungen. Es gibt die One-Way-Loggers. Zum Beispiel Sensitech macht sowas, dass die Geräte tatsächlich gemeint sind, nur einmal genutzt zu werden. Wir achten diese als nicht so sustainable, sondern ein elektronisches Gerät, das schadet dann sofort im Papierkorb zu werfen. Das heißt, unser Gerät ist gemeint, mehrmals eingesetzt zu werden, beziehungsweise genutzt zu werden. Und da unterscheidet man zwischen zwei Fällen, entweder Closed Loop oder Open Loop. Oder Closed Loop ist es, die Fracht geht von einem bekannten Ort bis einen bekannten Ort an. Und da kann man das Gerät entweder zurückschicken oder einfach sammeln und dann weiter nutzen. Und Open Loop ist, wenn der Versand in einen Ort angeht, wo man eigentlich keine Kontrolle hat. Und da bietet Kisi eine Lösung, das Gerät zurückzuschicken, indem dass das Gerät einfach leichter ist als 50 Gramm und kann einfach in den Umschlag reingeworfen werden und dann zurückgeschickt werden. Und da nutzen wir einen internationalen Standard, das heißt IBRS, International Business Reply Systems. Das ist etwas, was von allen postalischen Firmen weltweit anerkannt und organisiert wird, um Sache zu schicken, beziehungsweise um Versender zu schicken. Und dank dieser Lösung kann der Empfänger einfach den Umschlag mit dem Gerät in einem Briefkasten reinwerfen und es kommt dann zurück. Und somit hat man eine Backwards Logistics Lösung, um die Geräte zurückzuschicken.
Wer macht dieses Retouren- oder Rückführungsmanagement? Ist das euer Thema oder wird das dann immer innerhalb dieser Firmen, die das einsetzen, gelöst?
Ja, also in der Regel wird das von der Firma selber organisiert. Weil da haben sie auch spezielle Prozesse, aber es gibt auch Kunden, die sagen, ich will mich darum nicht kümmern. Und da arbeiten wir mit Partnern. Wir arbeiten zum Beispiel in einer Firma, also grundsätzlich unsere Mutterfirma, die Firma Spectus aus Dresden. Die können diese Versende organisieren. Das heißt, diese Tracker so organisieren, dass der Kunde kriegt diesen Umschlag schon vorbereitet, setzt das ein, kommt das danach ja beim Spectus zurück und zahlt danach ja pro Nutzung. Also das ist eine Lösung ohne operativen oder sehr weniger operativen Aufwand seitens Kunde.
Ja. Gehen wir mal zu einem anderen Thema noch rüber. Wir haben ja gerade über Kälte gesprochen. Kälte und Batterie sind ja so zwei Themen, die durchaus Konfliktpotenzial haben.
Stimmt.
Wie ist das bei euch? Nehmen wir mal an, ihr könnt bis minus 20 sicher messen oder minus 30. Kannst du ja was zu sagen gleich noch auch. Aber wie ist das mit der Batterie? Wie lange hält die dann, wenn du bei so tiefen Temperaturen bist?
Das stimmt. Je tiefer die Temperatur, desto weniger Autonomie gibt es. Also wir sehen, mit minus 20 haben wir circa 40% von der Autonomie. Das heißt, ein Gerät, was normalerweise einen Monat Autonomie haben kann oder zwei Monate, dann würde es plötzlich nur zwei, drei, vier, fünf Wochen Autonomie haben. Das ist in der Regel insbesondere für CAP-Bereich nicht so ein großes Problem, weil die Versender nur ein paar Tage unterwegs sind. Das heißt, es hat nicht einen riesigen Impact. Unser Gerät ist zertifiziert bis minus 20, kann aber grundsätzlich bis minus 30 gehen. Interessanterweise, der Temperatursensor kann bis minus 40 oder sogar weniger runtergehen. Aber da muss man den Sensor trennen. Das heißt, also wir haben entweder Sensoren, die direkt am Gerät ankommen, oder haben wir einfach Temperatursensoren, die mit dem Kabel mit dem Gerät verbunden sind. Und dann macht man ein Loch in dem Transporteinheit und dann ist das Gerät draußen und der Temperatursensor drin. Das Einzige, was man aufpassen muss dort, ist, dass es wirklich keinen Luftaustausch gibt zwischen draußen und drinnen, weil sonst hat man dann an der Seite kalt. Oder Kälte, die rausgeht. Ja. Und andererseits hat man Feuchtigkeit, das heißt auch Eis, was sich im Ort, wo dem Kabel reinkommt, formiert.
Und die Vakuumkühlgeräte haben dann auch ein Problem, wenn ich da ein Loch reinmache.
Das auch, ja.
Also, aber wie ist das jetzt mit der Batterie dann? Also im CAP-Bereich unkritisch, weil es ja letztendlich ein hoher Umschlag ist oder kurze Zeiten. Wechselt man die dann aus? Stecke ich ans USB-Gerät?
Ja, also wenn die Temperatur wieder aufgeht, dann findet das, die Temperatur, die Batterie wieder seine Autonomie. Das heißt, es ist nicht verlorene Autonomie, so ist nur die Chemie in der Batterie, die nicht mehr so effizient ist. Aber wenn das Gerät wieder in 10, 20 Grad Temperaturbereich zurückkommt, dann ist wieder kein Problem. Die Batterie wird nicht so beschädigt, wie es zum Beispiel mit hohen Temperaturen, wenn das Gerät auf 80, 90 Grad hochgeht, dann kann die Batterie beschädigt werden. Mhm. Mit Minus wird es einfach weniger effizient, währenddem es eingesetzt wird. Also zum Beispiel, wir haben Versender, die durch Russland transportiert werden, und dann können durchaus auch minus 35, minus 40 reinkommen.
Okay. Jetzt grundsätzlich, wie wird eure Batterie dann aufgeladen? Stecke ich es ans USB-Gerät ran oder
Genau, also so einfach wie ein Handy. Also es gibt ein USB-C-Kabel, einfach ranstecken, okay. 2 Stunden warten und dann das Gerät wieder bereit.
Ja, im normalen Temperaturbereich, sage ich mal, von 0 bis 15 Grad oder von 0 bis 30 Grad, was habt ihr da dann für Laufzeiten?
Also es kann bis auf ein Jahr gehen, je nachdem, wie oft schickt man dann Daten. Wenn man Daten 2-mal am Tag schickt, dann hat das Gerät, und das Gerät ist ziemlich klein, ist in der Größe von einer dicken Kreditkarte, der kommt bis auf ein Jahr Autonomie.
Egal, ob man am Tag ein Jahr. Genau. Ja, okay, das ist ja schon ein ordentlicher Zeitraum. Du hast das Thema Daten angesprochen. Hat die Temperatur was mit der Datenübertragung auch zu tun? Also gibt es da Probleme, dass der GPS-Sender bei den tiefen Temperaturen nicht mehr funktioniert? Muss man da was beachten?
Also die Frage, also es gibt 2 Arten von Geräten, die aktive und die passive, beziehungsweise diejenigen, die fähig sind, Daten zu schicken, und die andere, die erst, wenn sie angekommen sind, erlauben, Daten runterzuladen. Also fangen wir an, was es am meisten angesetzt wird, sind Logger, die speichern einfach Daten und die werden nachher beim Ankunft mit USB auf dem PC verbunden, und somit kann man dann die Daten runterladen. Nachteil von dieser Lösung ist, dass man hat nur die Daten nachhinein. Das heißt, wenn was während dem Transport passiert, hat man keine Information. Und dann braucht man auch jemanden vor Ort, der diese Daten runterladen kann. Und das ist immer ein Aufwand, und wenn das nicht stattfindet, hat man keinen Beweis, dass die Temperatur effektiv denn eingehalten worden sind. Und dann gibt es die aktive Lösung, die Daten schicken können. Die GPS-Geräte, also die GPS werden nicht genutzt, um Daten zu übertragen, sondern GPS wird nur eingesetzt, um zu orten. Das heißt, wenn es keine GPS-Empfang gibt, zum Beispiel in einem Container, dann hat man einfach keine Ortung, aber die Temperaturmessung und Übertragung, die folgt in der Regel mit Handynetzwerk oder zum Beispiel Sigfox. Und wenn Netzwerk da vorhanden ist, dann können die Daten weiter geschickt werden. Also da unterscheidet sich Kisi und GPS-Geräte nicht so groß, außer dass man mit dem Kisi, dadurch wir die Lokalisierung mit dem Handynetzwerk und Wi-Fi machen, hat man trotzdem die Lokalisierung. Das heißt, man sieht, wo die Temperatur auch gemessen worden ist. Mit GPS-Tracker, wenn es keinen GPS-Empfang gibt, dann hat man keinen Ort.
Mhm. Jetzt gibt es ja auch das Narrowband IoT oder diese niedrigfrequenten Netze. Wie siehst du diese im Kontext mit der Datenübermittlung? Wobei bei Datenübermittlung geht es ja auch um Positionen, geht es auch noch um andere Sensordaten. Das sind ja nicht nur Temperaturdaten. Aber wie siehst du da den Impact von diesen niedrigfrequenten Netzen?
Also das sind sehr interessante Entwicklungen. Also wir denken zum Beispiel an Lösungen wie Sigfox oder LoRa. Die bieten unglaublich viele Potenzial, aber auch Herausforderungen. Also diese brauchen trotzdem ein Netzwerk, und das muss noch gebaut werden. Das heißt, das funktioniert mittlerweile in den größten Städten Europa nicht so schlecht, je nach Land. Also zum Beispiel Deutschland, Frankreich funktioniert gut. Aber sobald man diese Städte verlässt, dann hat man schon kaum ein Netzwerk. Und das andere Nachteil, besonders Herausforderung, ist, dass wenn man sich bewegt, dann können diese Technologien kaum noch Daten schicken. Also je schneller man sich bewegt, desto weniger Daten können geschickt werden. Und das heißt, grundsätzlich, dann hat man Verzögerungen mit den Daten, wenn man überhaupt noch Daten hat. Wenn man so plötzlich einen Versand hat, was es zum Beispiel nach Norwegen geht, in Norwegen gibt es kein Netzwerk, dann hat man überhaupt keine Daten.
Und was heißt das? Da will ich kurz einhaken. Wenn man sich schnell bewegt, heißt schnell bewegen, dass man mit 50 durch die Stadt fährt mit einem Auto. Ist das schon schnell oder sind das dann eher 100 Kilometer pro Stunde?
Es ist eher 80 bis 100. Mit 50 funktioniert noch. Aber wenn man auf der Autobahn ist, dann haben wir diese Lösung denn Schwierigkeiten. Diese Lösungen sind insbesondere entwickelt worden für lokale Daten, also wirklich für lokale IoT. Also man denkt zum Beispiel an Licht oder Luftsensoren oder Stromzähler, Wasserzähler, die sind fixe eingebaute Lösungen, die sind immer da, und dann haben sie ein Netzwerk, was erlaubt, extrem stromeffizient und günstig Daten zu übertragen. Jetzt für mobile Lösungen, diese sind nicht so effizient. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, um Rollgitterwagen damit zu tracken, und so wie man sich hört, haben sie auch oft Probleme mit Ortung, weil die funktionieren ziemlich gut, wenn sie auf dem Gelände sind. Wenn sie draußen sind, hat man keine Daten mehr.
Mhm. Dann ist mir jetzt auch klar, mir ist das Thema im Kontext der Paketboxen quasi über den Weg gelaufen. Und Paketboxen sind ja nun mal stationär, insofern ist das da kein Problem. Wie ist das? Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen bei den Narrowband gesprochen. Welche Vorteile hat das? Warum wurde das überhaupt entwickelt?
Also die zwei großen Vorteile, also der erste ist der extreme niedrige Stromverbrauch. Also man spricht von einem Stromverbrauch 100.000 Mal geringer als GPS und Handynetzwerk. Das erlaubt dann Geräte zu machen, die eine Autonomie von 5 bis 10 Jahren haben, mit einer gleich großen Batterie wie Kisi. Also wenn man zum Beispiel einen Stromzähler hat, oder einen Wasserzähler hat, dann hat man keine Stromversorgung drauf. Und man will dann nicht jedes Jahr eine Batterie laden oder wechseln. Und deshalb sind diese Lösungen einen großen Vorteil. Und der zweite Vorteil sind die Kosten. Es sind ziemlich einfache Protokolle, die brauchen nicht viel Technologie auf dem Gerät selber. Das macht auch günstige Geräte und günstiger Netzwerk. Mhm. Also das sind die zwei großen Vorteile von dieser Sigfox, LoRa und NB-IoT-Lösung.
Also Sprache geht dann schon gar nicht mehr darüber.
Bitte?
Sprache zu übertragen.
Nee. Ja, die sind wirklich nicht dafür gemeint. Die sind wirklich gemeint, IoT. Also sind wirklich gedacht worden, um Geräte zu verbinden, die nur regelmäßig, aber sehr, sehr kaum Daten schicken, also ein paar Bytes pro Tag. Okay. Oder? Also schon mal, wenn man Video übertragen oder solche Sachen, geht nicht mehr. Also ein Message darf nicht ein paar Bytes oder 10 oder 100 Bytes übertragen, sonst lohnt sich das schon nicht mehr.
Ja, Bertrand, die Zeit geht schnell rum.
Ja.
Vielleicht gibt es ja noch so ein paar Themen, wo du mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was ihr, an welchen Themen ihr gerade arbeitet, was so die nächsten Entwicklungssprünge sind, die ihr im Kontext von Kisi seht. Kleiner Werbejingle für euch, ist jetzt auch noch Platz. Wir haben noch circa 5 Minuten.
Das ist lieb und ja, danke. Also grundsätzlich, unsere Vision bei Kisi ist, dass die Supply Chain, dass die Versender in Zukunft verbunden sein werden. Wir glauben ganz fest, dass die Supply Chain wird Lösungen finden müssen, um die Versender mit Daten zu verknüpfen und beziehungsweise Daten von dieser Größe Warenflüsse auf der ganzen Welt zusammen. Und es wird mehrere Lösungen brauchen. Kisi ist eine davon, aber es braucht auch andere Lösungen. Und die Herausforderung für die Industrie ist, eine Lösung entwickeln, die eine gute Autonomie haben, die wirklich global abdeckend funktionieren und dass sie auch günstig sind. Und das ist eigentlich, was wir bei Kisi anstreben. Wo die Reise jetzt bei Kisi eingeht, also im Moment konzentrieren wir uns auf die Temperatur. Wir haben die Lösung für Temperatur anfangs dieses Jahr auf den Markt gebracht. Jetzt schauen wir, dass diese auch für die pharmazeutische Industrie eingesetzt werden kann. Es gibt ein paar Anpassungen, die wir noch vornehmen müssen, aber wir hoffen, dass wir das auch sehr bald so anbieten dürfen. Wir arbeiten mit deutschen Firmen für diese Zertifizierung. Wenn ich eine da nennen darf, das ist die EIPL, die Europäische Institut für Pharmazeutische Logistik in Deutschland, so dass die Lösung dann künftig auch für Pharma, Medikamenten, Impfungen eingesetzt werden kann. Im Moment können wir die Temperatur hochnehmen, aber die ist noch nicht zertifiziert, dass wir kommen. Das ist jetzt unser Fokus und dann mittelfristig sind auch neue Kommunikationstechnologien zu integrieren. Wir sprechen heutzutage von so 4G, 5G, schon mal wie von 6G. Man spricht auch von LEO-Satelliten. Also Satelliten, die in der untere Orbit sich befinden. Es sind mehrere Technologien, die in Zukunft kommen werden und wir beobachten sie sehr nah und hoffentlich können wir dann auch in Zukunft eine von diesen in unseren Geräten integrieren. Das ist grundsätzlich die Entwicklung, die wir für die nächsten paar Jahre erwarten.
Ja, wir haben ja diesen sehr, sehr stark wachsenden Teil des E-Commerce am Ende mit den Standardpaketen. Hm. Habt ihr als Kisi mit diesen Sendungen Berührungspunkte, Projekte?
Ja, wir haben schon ein paar Projekte im E-Commerce gemacht, insbesondere für Transparenz in E-Commerce zu bringen. Die Herausforderung von E-Commerce, das ist den Kosten vor solchen Tracking-Lösungen. Und da muss man Konzentration machen, also beziehungsweise man kann dann diese Tracker oder diese Lösung auf Paletten, wo man dann die Pakete reinbringt, angehen. Und somit kann man eine gewisse Palette tracken und dann die Transparenz den Kunden anbieten. Die größten CAP-Firmen haben schon ziemlich coole Lösungen. Also wenn man denkt, die Größe wie DHL, FedEx oder UPS. Die Herausforderung ist auch, diese Transparenz für die kleinen CAP-Firmen anzubieten, dass die auch die Möglichkeit haben, das anzubieten. Und da haben wir verschiedene Lösungen oder Einsätze, wie diese Geräte eingesetzt werden können. Also wenn du Mitglieder hast, die sich daran interessieren, können wir sehr gerne da noch Gespräch haben und schauen, wie sie transparent für ihre Kunden schaffen können.
Ja. Okay. Ja, dann ist die Zeit wieder wie im Flug vergangen. Das letzte Wort gehört gleich dir. Ich bedanke mich für das Gespräch, Bertrand. Wenn du noch irgendeine Message hast, irgendeinen Slogan, bring ihn noch an. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ja, Andreas, danke für die Gelegenheit. An alle, die gehört haben, auch einen guten Tag. Danke. Und wenn ihr Herausforderungen habt oder wenn wir irgendwie im Bereich Transparenz oder Tracking unterstützen können, Kisi oder nicht Kisi, mal am Funk geben, Telefonat geben. Wir können sehr gerne uns unterhalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Alles Gute, bleibt gesund und bei Sinnen.
Danke. Ciao.
Das war der Frühstückstalk des BDCAP.